SRF 3.
Einigung ohne Einigkeit. Die Gruppe der 20 präsentiert in Hamburg die Abschlusserklärung ihres Treffens. Polizei ohne Gewaltmonopol.
Lange Zeit halt ist die Polizei vollkommen überfordert gewesen,
sagt der Chef der Hamburger Kripo-Gewerkschaft zu den Protesten der vergangenen Tage. Elektroautos ohne Strom. Damit das nicht vorkommt, braucht es Ladestationen. Wir haben uns solche angesehen. Info 3 mit Damian Rast. Nach langen und offenbar schwierigen Diskussionen ist das Treffen der G20 zu Ende gegangen. Die Staats- und Regierungschefs der führenden Wirtschaftsmächte haben sich zwar auf eine gemeinsame Abschlusserklärung geeinigt, aber eine vollständige Einigung gab es nicht. Denn beim Klimaschutz hält die Schlusserklärung ausdrücklich die abweichende Haltung der USA fest. Aus Hamburg, Maren Peters.
Die G20-Länder einigten sich am Samstagnachmittag auf ein gemeinsames Abschlusskommuniqué, was angesichts komplizierter Diskussionen lange in der Schwebe gewesen war. Die deutsche Kanzlerin und G20-Gastgeberin Angela Merkel bezeichnete dies als Erfolg. In dem Kommuniqué bekennen sich alle G20-Länder ausdrücklich zum Freihandel und sprechen sich ausdrücklich gegen protektionistische Maßnahmen aus. Das Dokument wird auch von den USA unter Präsident Donald Trump mitgetragen. Keine gemeinsame Position gibt es dagegen in der Klimafrage. Am Ende bekannten sich nur 19 Mitgliedsländer ausdrücklich zum Pariser Klimaabkommen. Daneben wird klar benannt, dass die USA das Klimaabkommen nicht mittragen werden. Die Bemühungen, einen Konsens in der Klimafrage zu finden, sind damit gescheitert. Merkel zeigte sich froh, dass wenigstens die anderen G20-Staaten das Pariser Abkommen jetzt zügig vorantreiben wollen. Unstrittig war dagegen die gemeinsame Position gegen Terrorismus. Überschattet wurde der zweitägige Gipfel von Demonstrationen zehntausender Menschen in der Hamburger Innenstadt und von zum Teil gewalttätigen Ausschreitungen. Bei diesen wurden auch Autos angezündet und Geschäfte zerstört. Die deutsche Kanzlerin Merkel verurteilte die entfesselte Gewalt und Brutalität der Ausschreitungen und sagte den Opfern unbürokratische Entschädigung zu.
Soweit eine erste Zusammenfassung. Ich bin nun verbunden mit Maren Peters. Maren, Sie haben es in Ihrem Beitrag gerade gesagt, beim Klimaschutz konnte sich die G20 auf keine gemeinsame Position einigen. Weshalb nicht?
Ja, die Ausgangsbedingungen, die waren ja sehr schwierig, das war bekannt. Die USA sind im vergangenen Monat aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten, beziehungsweise haben angekündigt, dass sie das machen werden. Bis zuletzt wurde hier in Hamburg gerungen um einen Satz, den die USA gerne im Abschlusskommuniqué gehabt hätten, nämlich ein Bekenntnis, dass grob gesagt die Pariser Klimaschutzziele auch mit Hilfe gefördert hätte, dass die hätten gefördert werden könnten. Dazu zählt zum Beispiel Flüssiggas. Es gilt als umweltfreundlicher als Kohle, ist aber nichtsdestotrotz fossil. Auch das wäre eine Aufweichung des Pariser Abkommens gewesen. Mit dieser Position konnte sich Trump allerdings nicht durursetzen. Am Ende gab es eben dieses 19:1 in der Erklärung.
Anders als bei der Klimapolitik gab es eine Einigung bei der Handelspolitik. Die G20 haben sich zu offenen Märkten bekannt. Das hat mich persönlich erstaunt, denn Donald Trump ist ja immer als Protektionist aufgetreten in den letzten Monaten. Weshalb war hier eine Einigung möglich?
Ja, so ganz klar ist das nicht. Sie haben recht, es ist eigentlich erstaunlich, dass diese gemeinsame Bekenntnis zustande gekommen ist. Am Ende haben wohl auch die USA eingesehen, dass sie mit Protektionismus allein nicht gut fahren werden. Der Rest der G20, denen ist das ohnehin klar, weil Protektionismus am Ende zu einer Krise führt im Wirtschaftssystem. Das zeigen die vergangenen Zeiten, das zeigen die 30er Jahre beispielsweise. Und darum ist es ein großer Fortschritt, dass es hier ein klares Bekenntnis gibt zu einem offenen, zu einem regelbasierten Handelssystem. Dazu zählt zum Beispiel auch eine Anerkennung der Welthandelsorganisation WTO als Streitschlichter. Das ist durchaus positiv zu werten.
Angela Merkel als Gastgeberin hat den Gipfel als Erfolg bezeichnet, habe ich vorgelesen. Wie schätzen Sie das ein? War der G20-Gipfel ein Erfolg?
Ich würde sagen, ja, es sind schwierige Zeiten. Die USA, die stehen isoliert mit ihrer Haltung zu Klima und ihrer Forderung nach America First in Handelsbeziehungen zum Beispiel. Darum ist es schon ein Erfolg, dass es am Ende immerhin eine gemeinsame Erklärung gibt und ein klares Bekenntnis gegen Protektionismus. Ein Bekenntnis auch, wie gesagt, zu internationalen Organisationen wie der WTO. Das heißt, die Anerkennung klarer, globaler, multilateraler Regeln. Klar ist aber auch, nach diesem Gipfel in Hamburg, die USA, die stehen weitgehend isoliert da. Ihre Führungsrolle in der Welt ist zunehmend in Frage gestellt. Und dieser Eindruck, der hat sich hier noch verfestigt.
Informationen von Maren Peters waren das live aus Hamburg. Nun nochmals zu den Demonstrationen gegen den G20-Gipfel. In Hamburg gingen Tausende auf die Straße, die meisten friedlich, aber eben nicht alle. Vergangene Nacht hatten Randalierer im Schanzenviertel Dutzende von Bränden gelegt, Steine geworfen und Geschäfte geplündert. Jan Reinecke, der Chef der Hamburger Kripo-Gewerkschaft, war die letzten Tage in Hamburg im Einsatz. Mein Kollege Samuel Wies hat ihn gefragt, was er da erlebt habe.
Wir haben im Prinzip das Chaos erlebt, ja, marodierende Straftäter, Kriminelle, die hier Sachbeschädigung, Plünderung vollzogen haben, mit einer Intensität auf Polizeibeamte eingegangen sind. Wir haben 200 verletzte Kolleginnen und Kollegen zu beklagen. Das war keine schöne Nacht.
In einem Interview im Frühling haben Sie verschiedene Bedrohungsszenarien bereits skizziert. Dass es so rauskommen würde, das haben Sie nicht für möglich gehalten?
In Anbetracht der Lagebeurteilung, mit welchen Personen wir es denn hier zu tun haben werden. Linksorientierte Gewalttäter aus Südeuropa, vornehmlich Italien, aber auch Griechenland, die sich auf den Weg nach Hamburg machen, um ihr, sagen wir mal, ihre abscheuliche Art zu zeigen.
Wo sind denn aus Ihrer Sicht die Grenzen, wo die Polizei sagen muss, also hier hört jetzt der Spaß auf und hier beginnt die Härte des Gesetzes?
Naja, in dem Moment, wo Straftaten geschehen, hat Polizei einzuschreien und dann auch mit aller Härte des Gesetzes.
Aber trotzdem ist jetzt die Rede von Staatsversagen, also der Staat, die Polizei habe das Gewaltmonopol verloren.
Aufgrund der Lage muss man das eindeutig so sagen, so skizzieren. Lange Zeit halt ist die Polizei vollkommen überfordert gewesen, was im Prinzip halt an der Taktik der Kriminellen liegt. Halt, man hat hier es mit einer nie dagewesenen Guerillataktik zu tun gehabt, also kein großer Verband an gewaltorientierten Protestlern, sondern kleinste Gruppen, die halt marodierend durch die Hamburger Straßen ziehen. So viel Polizei kann man gar nicht aufwenden, um derartiges Vorgehen halt zu unterbinden.
Wenn Sie sagen, das war zu Beginn eine Überforderung, wer hat denn bei der Planung Fehler gemacht?
Der Urfehler, der hier begangen worden ist, ist grundsätzlich erst einmal Hamburg als Austragungsort dieses Gipfels auf politischer Seite zu wählen. Ja, die Politik wurde von der Polizei sehr deutlich über die Risiken aufgeklärt. Es gab eine sehr, sehr deutliche Lagebeurteilung, was man riskiert, wenn man diesen Gipfel in einem urbanen Zentrum wie Hamburg stattfinden lässt. Mit einem aktiven linken Klientel, was das Ganze, alleine die Wahl, schon als Herausforderung begreifen würde.
Jan Reinecke war das, Chef der Hamburger Kripo-Gewerkschaft. Nun zu weiteren Themen. Was sonst noch geschehen ist auf der Welt, das weiß Karin Britsch.
In Venezuela ist Oppositionspolitiker Leopoldo López aus dem Gefängnis entlassen worden. Das gab sein Anwalt bekannt. Die Behörden begründeten die Freilassung mit López' gesundheitlichen Problemen. Der politische Gegner von Präsident Nicolas Maduro war 2014 wegen Anstachelung zur Gewalt zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Seine Anhänger sehen darin ein politisch motiviertes Urteil. Eine Gruppe Imame ist mit einem Bus unterwegs durch Europa. Sie wollen damit ein Zeichen setzen gegen den Terrorismus. Etwa 60 Imame aus verschiedenen Ländern starteten heute in Paris auf der Champs-Élysées, dort wo im April ein Polizist bei einem Anschlag getötet worden ist. Die Imame reisen dann weiter in Städte, wo Menschen bei Terroranschlägen ums Leben kamen, so etwa nach Berlin, nach Brüssel oder Nizza. Am 14. Juli, dem französischen Nationalfeiertag, endet die Bustour wieder in Paris. Und noch eine Meldung zum Sport. Die Schweizer Tennisspielerin Timea Baczynski ist in Wimbledon ausgeschieden. Baczynski verlor die dritte Runde gegen die Polin Agnieszka Radwanska in 3 Sätzen. Das Wetter. Über Nacht sind weitere teils unwetterartige Gewitter unterwegs. Morgen hat es im Norden und Süden Wolken. Es ist erneut gewitterhaft und etwas weniger heiß als heute mit 28 Grad. Lokal gibt es Regenschauer oder teilweise eben auch kräftige Gewitter.
Info 3 Abend.
Der Bundesrat will Schnellladestationen für Elektroautos fördern. Denn heute kann man erst auf 12 von 59 Autobahnraststätten in der Schweiz Strom beziehen. Alex Moser war an einer solchen Station auf einer Raststätte im Kanton Solothurn.
Es herrscht Hochbetrieb an der Autobahnraststätte Deidingen Nord. Ständig werden Benzin und Diesel getankt. An der Stromtankstelle 100 Meter davor steht kaum jemand. Die Schnellladestation, das sind zwei Parkplätze, in der Mitte ein Kasten mit verschiedenen dicken Stromkabeln. Das regionale Energieunternehmen AEK Onyx hat diese Station vor kurzem eröffnet. Verkaufsleiter Erwin Limacher sagt:
Wir glauben daran, dass sich die Elektromobilität durchsetzen wird. Und heute geht es auch darum, der Durchbruch zu verhelfen, indem man eben die Reichweitenängste der Elektromobilisten dämmt, indem es eben ein weit verzweigtes Ladenetz hat. Und so sind wir überzeugt, dass sich das mittelfristig durchsetzt.
Der Bund geht davon aus, dass im Jahr 2030 bis zu 40% aller neu zugelassenen Autos mit Strom angetrieben werden. Deshalb will der Bundesrat einen Ausbau der Ladestationen und die Rastplätze, die nur einen Parkplatz und ein WC haben, mit starken Stromleitungen erschließen. Ein Netz vorhanden ist bereits für die Fahrer von Tesla-Autos. Von Nordschweden bis Südspanien hat Tesla ein Netz von Schnellladestationen in Betrieb. In der Schweiz besonders beliebt sind die 10 Steckdosen am Autobahnkreuz Egerkingen. Etwas abseits von der A2 auf den Parkplätzen des Mövenpick-Hotels stehen 4 Teslas an den Ladestationen. Einer der Fahrer ist Karl Arne Kronström aus Kopenhagen. Er ist mit seiner Familie unterwegs ins Piemont, eine Reise über 1600 Kilometer. Ist das nicht mühsam?
We just have to stop. I think it's about 9 or 10 times to charge. So we charge about 20-30 minutes per time. And so yeah, we'll have about 3-4 extra hours.
Die Fahrt dauere also nur 3-4 Stunden länger als mit einem normalen Auto. Nun ist die Batterie wieder geladen. Es geht 300 Kilometer weiter Richtung Süden bis zur nächsten Ladestation. Auch Roman Wallers Auto ist wieder fahrbereit. Der Geschäftsmann arbeitet selber an der Entwicklung von Schnellladestationen. Er ist überzeugt, dass die Batterien künftig viel schneller geladen sind.
An diesen Projekten, die wir jetzt arbeiten, mitarbeiten, da können wir mehrere hundert, sogar bis über 1000 Ampere durchlassen. Und das wäre das Auto, wäre in 2-3 Minuten geladen. Aber das ist die Batterie ist einfach noch nicht so weit. Das braucht noch ein paar Jahre.
Ein paar Jahre noch, dann ist das Aufladen eines Elektroautos also wahrscheinlich viel schneller möglich. Kombiniert mit einem dichten Netz an Ladestationen wird das große Problem der Elektromobilität, nämlich die Reichweitenangst, gelöst.
Das war Info 3, verantwortlich für die Sendung Fabian Schlurp und Damian Rast. Wir wünschen einen friedlichen Samstagabend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.